Ich stieg die Eingangstreppe hinauf. Die große Tür stand einige Zentimeter offen. Ich fühlte einen beunruhigenden Stich, denn ich glaubte, sie neulich abends beim Gehen geschlossen zu haben. Ich untersuchte das Schloss, das offensichtlich nicht aufgebrochen worden war, und vermutete, ich hätte sie doch zu schließen vergessen. Sacht stieß ich die Tür auf und spürte, wie mir der Hauch des Hauses übers Gesicht strich. Ein Dunst nach verbranntem Holz, Feuchtigkeit und verwelkten Blumen. Langsam, wie in einem Ritual, entzündete ich Kerze um Kerze, sodass ein bernsteinfarbener Lichtschein in der Dunkelheit schwebte. Mein Weg endete neben dem Kamin der Bibliothek. Dort setzte ich mich hin, den großen Raum im Auge. Ich hatte Stille erwartet. Doch das Haus gab unzählige Geräusche preis. Knackendes Holz, der Wind in den Dachziegeln, tausendfaches Wispern zwischen den Mauern, unter dem Fußboden, hinter den Wänden. Nach einer knappen halben Stunde merkte ich, dass mich das Halbdunkel einzuschläfern drohte. Ich stand auf und begann im Raum auf und ab zu gehen, um mich aufzuwärmen. Im Kamin lagen nur noch die Reste eines Scheits und ich machte mich auf die Suche nach etwas Brennbarem, um den Raum mit den beiden Decken wohnlicher zu gestalten, die jetzt vor dem Kamin zitterten, als hätten sie nichts mit den warmen Erinnerungen zu tun, die ich von ihnen bewahrte. Meine Vorstellungen von viktorianischer Literatur legten mir nahe, die Suche vernünftigerweise im Keller zu beginnen, wo einmal die Küchen und ein großer Kohlenkeller gelegen haben mussten. Mit dieser Idee suchte ich etwa 5 Minuten nach einer in die Tiefe führenden Tür oder Treppe. Ich wählte eine große Holztür am Ende eines Korridors. Sie sah aus wie ein erlesenes Stück Tischlerarbeit mit Engelreliefs und einem großen Kreuz in der Mitte. Das Schloss befand sich genau unter diesem Kreuz. Erfolglos versuchte ich, die Tür zu öffnen. Wahrscheinlich klemmte der Mechanismus oder war schlicht verrostet. Die einzige Lösung hätte darin bestanden, sie mit einem Hebel aufzubrechen oder mit der Axt einzuschlagen, was ich beides rasch verwarf. Ich untersuchte sie im Kerzenlicht und dachte, sie erinnere eher an einen Sarg als an eine Tür. Ich fragte mich, was sich auf der anderen Seite verbergen mochte. Schon wollte ich meine Suche nach einem Zugang zum Keller aufgeben, als ich am anderen Ende des Ganges mehr oder weniger zufällig auf eine kleine Tür stieß, die ich zunächst für die einer Besenkammer hielt. Ich drehte versuchsweise am Griff und er gab sogleich nach. Auf der anderen Seite konnte man eine Treppe erahnen, die beinahe senkrecht in ein dunkles Loch hinabführte. Ein intensiver Geruch nach fauliger, nasser Erde schlug mir entgegen. Als ich so in die Schwärze vor mir hinunterblickte, kam mir angesichts dieses seltsam vertrauten Geruchs schlagartig ein Bild in den Sinn, das ich seit meiner Kindheit, halb unter der Angst begraben, mit mir herumtrug. Ein Regennachmittag am Osthang des Montjuïc-Friedhofs. Der Blick aufs Meer, zwischen einem Wald unglaublicher Mausoleen hindurch. Einem Wald von Kreuzen und gemeißelten Grabtafeln mit Gesichtern von Schädeln. Und Kindern ohne Lippen und Blick. Ein Gestank nach Tod. Die Gestalten von etwa 20 Erwachsenen, an die ich mich nur als schwarze, regennasse Anzüge erinnern kann, und die Hand meines Vaters, die meine zu fest drückt, als wollte er so seine Tränen ersticken, während die leeren Worte eines Priesters in dieses Marmorgrab fallen, in das drei gesichtslose Totengräber einen grauen Sarg hinunterstoßen, von dem der Platzregen wie geschmolzenes Wachs abfließt und in welchem ich die Stimme meiner Mutter zu hören meine, die mich ruft, die mich anfleht, sie aus diesem steinernen Gefängnis zu befreien, während ich nur zittern kann und meinem Vater mit schwacher Stimme zuflüstere, er solle meine Hand nicht so drücken, er tue mir weh. Und dieser Geruch nach frischer Erde, Aschen- und Regenerde, verschluckt alles. Geruch nach Tod und Leere.